das so ziemlich das erste Mal, nicht, dass ich das gelesen habe, aber dass ich den Kolosserbrief liebgewonnen habe, war vor vielen, vielen Jahren, als mal in der Sachsenhalle Klaus Vollmer über Kolosser gepredigt hat. Ich weiß nicht, es gibt vielleicht hier ein paar alte Hasen, die auch damals dabei waren. Ja, nicht so sehr viele vielleicht, aber vielleicht einige. Und damals hat das mich richtig getroffen. Da haben mich diese Aussagen über Jesus sind bei mir sehr hängen geblieben. Und seitdem habe ich immer wieder mal einige Passagen aus diesem Kolosserbrief zitiert. Ja, und wir haben jetzt auf den letzten Wochen über diesen Brief schon gehört. Und ja, jetzt will ich weitermachen. Jörg hat mit dem Ende von Kapitel 1 aufgehört. Ich fange mit Kapitel 2 an. Und ich bitte zu bedenken, dass als Paulus diesen Brief geschrieben hat, er nicht an Kapitelaufteilung gedacht hatte. Es war ein Brief. Wenn wir einen Brief schreiben, denken wir auch nicht, okay, jetzt Punkt 2 oder so umrandet. Er hat einfach einen Brief geschrieben. Er hat an eine Gemeinde geschrieben, an eine Gemeinde, die er nie persönlich kennengelernt hat. An eine Gemeinde, in der er nie persönlich gewesen ist. Er ist viel durch Kleinasien gereist, aber er war halt niemals in Kolossea oder in diesem Lykustal, wie es heißt. Da fließt nämlich der Fluss Lykus durch und da gibt es eigentlich so drei Gemeinden, die ganz nah beieinander liegen, und Kolossea ist eine der Gemeinden. Die andere ist Laodicea. Diese Gemeinde kennen wir dann wieder aus der Offenbarung, wo an die Gemeinde geschrieben wird. Und dann war da noch Hierapolis, glaube ich, heißt die dritte. Ja, Hierapolis war die dritte Stadt. Und die waren alle so 10 bis 16 Kilometer voneinander entfernt. Also die lagen ziemlich nah beieinander. Ich habe ihn vorhin gelesen, wenn man so von der einen Seite der Stadt, des Tales auf die andere geguckt hat, dann hat man die andere Stadt gesehen. Also die Gemeinden waren nicht weit voneinander entfernt. Und wir wissen auf jeden Fall, dass in Kolossea eine Gemeinde war. Wir wissen auch, dass in Laodicea eine Gemeinde war. Und wie gesagt, diese beiden Gemeinden, die sind nicht durch Paulusdienst direkt entstanden. Indirekt vielleicht war der Epaphras, der da die Gemeinde gegründet hat, hat irgendwo mal Paulus gehört, vielleicht in Ephesus, was nicht allzu weit weg davon war. Naja, allzu weit weg, das heißt schon, das waren mehr als 100 Kilometer entfernt. Ich weiß es nicht, wie das Evangelium direkt dahin gekommen ist. Aber das war eine Stadt, in der sich das Evangelium ausgebreitet hat. Aber eine Stadt auch, zu der Paulus eine bestimmte Beziehung aufgebaut hat. Nicht in dem, dass er dort gewesen ist, sondern weil er an diese Stadt sehr stark dachte. Und wir fangen jetzt in Kapitel 2 an. Und hier heißt es: Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die ich nicht von Angesicht gesehen habe. Paulus ist ganz weit weg. Wir wissen, er ist im Gefängnis. Er ist dort stillgelegt letztendlich. Er war jemand, der sehr aktiv war. Wir wissen um seine Reisedienste. Wir wissen, dass er weit gekommen ist, dass das Evangelium in so viele Gebiete hineingetragen hat, wo das Wort Gottes vollkommen vorher unbekannt war. Bis hin nach Rom lesen wir. Es gibt einige, die sagen, dass auch Paulus bis nach Spanien gekommen wäre. Das lesen wir nicht in der Bibel, das ist da nicht beschrieben direkt. Aber Paulus ist weit herumgekommen. und das Evangelium hineinzutragen. Aber er war nicht überall hingegangen. Er konnte nicht überall hinkommen. Es gibt Gebiete, von denen wir lesen, er wollte dort hineingehen, wie Phrygien zum Beispiel, und der Geist wehrte, Paulus dorthin zu gehen. Er hat einen anderen Weg geleitet. Und diese Gemeinden sind gerade auch im Phrygien. Er aus irgendwelchen Gründen, die Gott alleine weiß, ist er nicht die Route gegangen, wo jetzt diese Gemeinden waren. Und Kolossea lag an einer Hauptroute. Und damals hat man Städte so an diesen Routen meistens gebaut, da wo Leute vorbeigekommen sind. Da haben sie doch sesshaft gemacht. Und Kolossea war halt auch eine Stadt, die so an einer Route lag, die dann durch Laodicea zog. Und ich habe irgendwo gelesen, die hat sich dann auch im Laufe der Zeit ein bisschen verändert, ein bisschen mehr nördlich geworden. Und auch das habe ich auch gelesen, dass Kolossea zwar eine sehr wichtige Handelsstadt war, auch eine ziemlich reiche Stadt war, aber zur Zeit Paulus eigentlich schon ziemlich klein geworden ist, geschrumpft ist. Und dann habe ich auch gelesen, dass irgendwie ein Erdbeben die Stadt irgendwann so in den 60er Jahren platt gemacht hat und die Stadt auch nie wieder aufgebaut worden ist. Heute ist da auch nur ein Trümmerfeld. Die wurde nie wieder aufgebaut. Vielleicht ist es auch deswegen, dass wir von dieser Stadt nicht in der Offenbarung mehr lesen, weil es die nicht mehr so in dem Sinne gegeben hat. Aber jetzt ist diese Stadt da. Und Paulus schreibt an die Geschwister in dieser Stadt. Und er schreibt hier, ich will aber, das ist interessant, dass Paulus so einen Satz anfängt. Ich will aber, dass ihr wisst. Und indem er dieses so sagt, öffnet er sein Herz, um den Leuten zu zeigen, was eigentlich in ihm vorgeht. Er spricht von dem, was ihn bewegt. Und er möchte es den Leuten so darlegen. Er möchte, dass sie hineinschauen in das, was ihn bewegt, dort im Gefängnis, dort eingeschlossen, wo er nicht mehr rausgehen kann, dort, wo er nicht mehr diesen geliebten Dienst ausführen kann, Gemeinden zu besuchen, Gemeinden zu gründen. Er möchte, dass die Geschwister in Kolossea wissen, was in seinem Herzen vorgeht. Und er wünscht es sich wirklich von ganzem Herzen, dass die das erkennen. Er möchte, dass sie es erkennen, aus einem bestimmten Grund, damit sie auch sehen, warum er an sie jetzt gerade auch diesen Brief schreibt. Das wäre eines der Gründe. In anderen Büchern oder Briefen, da schreibt Paulus so, ich will nicht, dass ihr unwissend bleibt. Und hier schreibt er so, in der positiven Seite, von der positiven Seite, ich will aber, dass ihr wisst. Es war der Wunsch von Paulus, dass die Menschen bestimmte Sachen einfach wissen und erkennen. Er wollte nicht Sachen verstecken. Wir Menschen verstecken gerne Sachen. Paulus wollte, dass sie wissen, was in ihm vorgeht. Er will auch, dass sie verstehen, was ihn bewegt. Er enthüllt sein Gebetsleben sozusagen. Und das Interessante ist, das Wort oder die Worte, die er hier gebraucht. Wir wissen ja, Paulus hat in Griechisch geschrieben und die griechische Sprache hat andere Worte, hat einen anderen Wortschatz wie jetzt zum Beispiel Deutsch oder Englisch, hat seinen eigenen Wortschatz. Und da gibt es verschiedene Worte, die Sachen ausdrücken, die bei uns nur ein einziges Wort sind. Zum Beispiel das Wort Wissen. Da gibt es im Griechischen zwei Worte für das Wissen. Und das eine Wort, das heißt Gnosko. Und daher kommt das Wort Gnostiker, die Wissenden, die Erkennenden. Und dann gibt es ein zweites Wort, das heißt Eido oder Eido. Und dieses Wort benutzt Paulus hier in dem Kolosserbrief. Und Eido spricht von einem ganz sicheren Wissen. Etwas, was wirklich ganz gewiss ist. Es ist nicht nur so eine Erkenntnis, so ein Wissen um etwas, ja, ich habe es irgendwo gehört, sondern etwas, was man ganz gewiss weiß, ganz klar weiß. Es ist etwas, was ganz, ganz fest ist. Wir sehen dieses Wortspiel zum Beispiel in Johannes Kapitel 8, Vers 55. Da werden nämlich auch diese beiden Worte verwendet. Und dort heißt es, und doch habt ihr ihn nicht erkannt. Und da ist das Wort Gnosko geschrieben. Und doch habt ihr ihn nicht erkannt. Ich aber kenne ihn. Und hier ist das Wort dann Eide, Eido. Ich kenne ihn. Und das ist ganz sicher. Ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, wäre ich ein Lügner, gleich wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Wissen und Erfahrung, das sind zwei verschiedene Worte, die verschiedentlich verwendet werden. Oder Johannes 13, Vers 7. Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht. Da ist das Wort jetzt Eido. Du wirst es aber hiernach erfahren. Und da ist es dann Gnosko. Und hier in dem Kolosserbrief schreibt Paulus, ich will aber, dass ihr wirklich wisst, dass ihr darauf könnt vertrauen, dass ihr das wirklich seht, dass das tue ich, das ist wirklich so. Dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch. Und jetzt ist hier das Wort, welch großen Kampf ich habe um euch. Das ist bei uns so, naja, ich habe einen Kampf um euch. Das Wort für Kampf heißt hier Agon. Und Agon klingt so wie Agonie. Das kommt auch von dem Griechischen. Kampf heißt in diesem Fall ein sehr starkes Bestreben. Agon wurde auch damals sehr oft für Wettkämpfe gebraucht. Also wenn jetzt jemand die Olympiade läuft und er seine ganze Kraft hineinlegt, läuft, bis es nicht mehr geht, da wird das Wort Agon benutzt. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch. Er hat ja ein starkes Bestreben für diese Gemeinde. Es ist ein Kampf. Es ist nicht nur so, ja, ich habe mal neulich an euch gedacht und da habe ich mal kurz für euch gebetet. Paulus sagt, nein, es ist ein Kampf, den ich um euch habe. Es ist eine Art Agonie in mir. Es macht mir fast Schmerzen. Solch einen Kampf habe ich um euch. Und dieses Wort ist auch schon vorher benutzt worden. Und zwar in den letzten Versen von Kapitel 1. Und hier heißt es, ihn verkündigen wir, indem wir jedem Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich. Das gleiche Wort, Agonie. Dafür arbeite und ringe ich gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Ich setze alles daran. Es ist für mich eine Arbeit, die mich voll ausfüllt. Es ist ein Ringen. Ich möchte ihn verkündigen. Ich möchte, dass die Menschen Jesus kennenlernen, dass sie vollkommen in Jesus Christus gemacht werden. Und das ist für mich eine ausfüllende Arbeit. Das ist das, was ich tue. mit aller Kraft, die mir zur Verfügung steht. Und auch hier wiederum, welch großen Kampf, welch große Arbeit ich habe um euch. Ich ringe um euch. Ich kämpfe um euch. Und es heißt hier auch, das Wort Agon selbst heißt schon ganz große Anstrengung. Aber er sagt und betont das noch hier mit großem Kampf. Welch großen Kampf ich um euch habe. Paulus hat es nicht so easy genommen, wenn er jetzt an die Gemeinden dachte. Für ihn war das etwas, wofür er gerungen hat. Wir gehen ja einfach so zu uns in die Gemeinde. Es ist sehr schön. Aber verspüren wir auch diese Art von Ringen um etwas? Verspüren wir diese Art von Kampf um Menschen? Das ist das, was Paulus bewegte. Er sagt, ich ringe dafür. Das bewegt mich so sehr. Ich kann einfach nicht aufhören. Und jetzt bin ich im Gefängnis. Aber ich kämpfe für euch. Ihr sollt wissen, ich bin nicht einfach hier jetzt so, ja, ich bin jetzt eingesperrt, das kann ich nichts mehr machen. Nein, ich arbeite weiter um die Gemeinden. Ich arbeite weiter und ringe weiter für euch. Und er sagt hier, interessanterweise, für euch, die ich nie gesehen habe. Paulus hat für Leute gerungen, die er nie vorher gesehen hat. Als ich so nachdachte, ich habe mir so die Frage gestellt, lassen wir uns vielleicht irgendwo eine Gemeinde zeigen, für die wir auch so ringen sollten, wie Paulus hier um die Gemeinde in Kolossea, um die Kolosser oder um die Laodicea gerungen hat. Lassen wir uns eine Gemeinde zeigen, wo wir auch so hingebungsvoll ringen können. Und dann dachte ich an unsere Missionsgebetsstunden und ich dachte, es ist so schade, dass viele es nicht wirklich so ernst meinen, selbst für Leute zu ringen, die wir kennen. In diesen Gebetsstunden, da beten wir meistens für Missionare oder auch für unseren Dienst hier. Das ist alles etwas, was wir eigentlich kennen. Aber es steht nicht auf unserer Prioritätsliste oben. Es steht irgendwo weit unten, diese Missionsgebetsabende. So scheint es mir zumindest. Wenn ich da falsch liege, dann sagt es mir bitte. Aber es scheint mir schon so, dass es oft Missionsgebetsabende gibt, wo ja 6 Leute zusammenkommen. Und für Paulus war es etwas so Wichtiges, was er tun musste, was er getan hat. Dieses Ringen, dieser Kampf um Geschwister. Der Kampf gerade auch noch sogar um Geschwister, die er nie gesehen hat, aber was ihn bewegte. Und ich wünsche mir, dass Gott es uns auch aufs Herz legt, dass wir auch so dieses Ringen, das Paulus kannte, diesen Kampf, den Paulus kannte, dass wir auch so in diesen Kampf hineinkommen und dass wir es auch genauso lernen. Natürlich ist das anstrengend. Paulus sagt, Agonie. Es ist anstrengend. Es kann sogar schmerzhaft sein. Aber es ist dazu, wozu wir berufen worden sind. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir diesen Kampf auch aufnehmen. Das ist das, was der Satan geschafft hat. Er hat es geschafft, die Christenheit so einlullen zu lassen. So easygoing. Ja, ich habe meine Gemeinde. Mir geht's gut. Ich habe meinen Platz, ich habe meinen Sessel sogar, Comfortzone. Mir ist es bequem, aber uns ist ein bisschen dieser Kampfgeist verloren gegangen. Und dazu sind wir aufgerufen. Das ist das, was Paulus sagt, das ist das, was ihn bewegt. Er hat diese Sehnsucht, dieser Kampf ist in ihm. Und wie sah dieser Kampf aus, den Paulus um die Leute dort hatte? Ich habe schon gesagt, es war sicherlich Gebet. Und das war etwas, was Paulus nicht selber erfunden hat. Es war nichts, was er initiiert hat. Er hat es auch nur gelernt. Und zwar von seinem Meister gelernt. Und wenn wir jetzt auf Jesus schauen und sein Gebetsleben anschauen, dann sehen wir ihn, wie er dort diese Gemeinschaft mit dem Vater hat. Ich wollte eigentlich nicht zu viele Stellen jetzt darüber lesen, aber vielleicht, ja, vielleicht Lukas. Lukas 11. Da heißt es, und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Die Jünger haben Jesus immer wieder im Gebet gesehen. Und irgendwie hat das sie bewegt. Und sie kommen zu Jesus und sagen, Jesus, wir sehen dich beten. Lehre uns doch beten. Wir möchten auch so beten, so wie du betest. Das ist für uns eine Sache, die wir noch nicht so richtig begriffen haben. Johannes hat seine Jünger gelehrt, wie sie beten sollen. Jesus, lehre du uns auch beten. Und das ist eine dieser Stellen. Und es gibt andere Stellen, bevor er seine Jünger auswählte, dass er die Nacht im Gebet verbracht hatte. Das lesen wir irgendwo, ich habe das jetzt nicht so im Kopf. Und ja, aber da, wo wir Jesus so richtig im Gebet ringen sehen, ist kurz vor seinem Tod. Und zwar in Lukas 22. 22, Vers 44. Und zwar, das ist in Gethsemane. Und ich fange schon mit Vers 39 an. Und er ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Also es war für ihn eine Gewohnheit, dort zu sein. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Und als er an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Anfechtung geratet. Und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er war im ringenden Kampf, und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Ein Kampf im Gebet. Jesus kämpfte im Gebet. Und ich denke, das hat auch Paulus bewegt. Wie Jesus dort in diesem Garten Gethsemane, ja, im Gebet kämpfte. Und eigentlich der Sieg, der dann auf Golgatha errungen war eigentlich eine Bestätigung des Sieges, das hier in Gethsemane durchgefochten worden war. Dieses Ringen hier vor seinem Vater. Vater, nimm den Kelch von mir. Doch nicht mein Wille geschehe. Da war es letztendlich dann klar für Jesus, doch, ich muss diesen Weg gehen. Dieser Kelch wird nicht von mir genommen. Er wurde gestärkt, aber der Kelch wurde ihm nicht weggenommen. Er muss diesen Weg gehen. Und eigentlich hat er hier den Sieg errungen, der später nachher auf Golgatha errungen worden war. Im Kampf, im Gebet. Und Paulus ist auch dieser Kämpfer, im Gebet. Und das möchte ich einfach so deutlich uns nahe bringen. Nicht, weil ich jetzt jemanden peitschen will. Ich weiß, es gehört Genauso auch zu mir. Ich muss es mir sagen. Habe ich es gelernt, im Gebet zu kämpfen? Habe ich es gelernt, wirklich für andere einzustehen? Und es ist dann nicht nur eine Sache, wo ich dann kurz mal bete, sondern wo ich wirklich nicht schlafen kann, wo ich wach liege, wo ich einfach weiß, ich muss jetzt hier für ringen. Ich muss das wirklich jetzt vor Gott bringen. Da muss was geschehen. Und für Paulus war es, da muss was geschehen, weil es hier Leute gibt, die in einer Not sind. Und er sagt ihm, ich möchte, dass ihr wisst, ich kämpfe um euch, Leute, in Kolossea. Ich kämpfe um euch, ihr in Laodicea, ich kämpfe um euch. Ihr liegt mir sehr stark am Herzen. Warum? Oder wie sah Paulus Kampf noch aus? Es war für ihn klar, auch dass er selber klar stehen muss. In 2. Timotheus 4, Vers 7, das ist dann noch ein bisschen später in der Geschichte von Paulus, da sagt er, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Ich selber muss klar stehen. Und er sagt, ich habe diesen guten Kampf gekämpft. Wenn er selber nicht klar sein würde, wenn er vielleicht, was weiß ich da, vor Nero, vor dem er in Kürze stehen würde, vor dem Kaiser, vor dem großen Herrscher, wenn er nicht da klar wäre, den Weg auch zu Ende zu gehen, wissen, dass eine Todesstrafe darauf steht, wenn er nicht Nero anbetet, dann hätte er nicht die Kolosser ermutigen können, auch dran zu bleiben. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe das getan, was ich tun konnte. Ich ringe um euch, aber mein Kampf ist auch, dass ich selber klar stehe. Ich möchte nicht selber anders handeln. Bei uns ist es sehr oft so, wir sprechen zu anderen und tun es selber nicht. Paulus sagt, nein, das will ich nicht. Ich selber habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Ich selber habe genau das Gleiche getan, was ich euch schreibe. Ich habe euch nie etwas geschrieben oder gesagt, was ich nicht selber tun würde. Das geht auch mich an. Und drittens, der Kampf, den Paulus kämpfte, war, dass er jetzt an die Kolosser geschrieben hat. Er ermahnt sie. Das ist auch eine Art des Kampfes, den er führt. Aber es fängt immer mit Gebet an. Da müssen wir kämpfen. Da fängt das an. Und jetzt ist die Frage, wofür kämpft Paulus, wenn er jetzt an die Kolosser und an die Laodicea denkt? Wofür kämpft er? Vers 2. Damit ihre Herzen ermahnt, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus. Wofür kämpft er? Damit ihre Herzen getröstet werden. Wenn er hier das Wort Herzen sagt, da meint er nicht dieses Organ, das bei den Menschen irgendwo schlägt und am Tag so 7000 Liter Blut bewegt. Die Mediziner hier oder die was zu tun haben, die wissen es wahrscheinlich. 7000 Liter ist so ein Tanklastwagen, der durch unseren Körper bewegt wird jeden Tag. Aber darüber spricht jetzt Paulus nicht, wenn er jetzt eure Herzen meint. Er meint die Menschen dort, damit sie getröstet werden. Und getröstet ist das Wort hier Parakletosin. Parakletosin. Und da kommt das Wort Parakletos her. Parakletos ist ja der Heilige Geist, der Fürsprecher oder auch der Tröster, der Ermutiger. Und das Wort, das kann dieses auch bedeuten. Paulus sagt, damit ihr Zuspruch habt. Ich kämpfe um euch, damit ihr ermutigt werdet, diesen Kampf zu führen. Damit ihr ermutigt werdet, zu wissen, ja, wir sind auf dem richtigen Weg, wenn wir uns an Jesus halten. Damals kamen verschiedene Lehren in die Gemeinden hinein. Und das ist auch wahrscheinlich eines der Gründe, warum Paulus diesen Brief schreibt. Weil er eine Gefahr gesehen hat. Da kamen Lehren hinein, die irgendwas anderes versuchten zu sagen. Kleinigkeiten so hineinzuführen. Wenn man jetzt zu einer Gemeinde gehen würde und was total Verrücktes sagen würde, würden sie alle sagen, ey, komm, hau ab von hier. Aber wenn dann so Leute kommen, die so geistlich Sachen darstellen und dann versuchen so die Leute ja anders zu bewegen, indem sie kleine Veränderungen oder kleinere Betonungen setzen, dann wird das schwierig. Dann ist wirklich Weisheit wichtig, die wir dann haben, um das zu unterscheiden zu können. Und das ist das, was geschehen war. Da sind Leute hineingekommen von verschiedenen Richtungen und versuchten irgendwie die Leute in eine andere Spur zu bringen. Wir wissen, dass die Gnostiker, die besondere Erkenntnisse hatten, versuchten so ihr Unwesen zu treiben. Wir wissen auch, dass die Juden dauernd kamen und sagten, ey Leute, ihr müsst euch mehr an das Gesetz halten. Über diese Sachen, über die spricht Paulus jetzt im Laufe der nächsten Verse. Und er sah diese Gefahr, dass sie dort versuchte, dass diese Lehren versuchten, dort Fuß zu fassen. Und er sagt, damit ihre Herzen getröstet werden, damit sie wissen, ja, wenn wir uns an Christus halten, wenn wir jetzt an diese Lehre halten, die hier ist, dann müssen wir uns nicht verunsichert fühlen. Dann können wir sicher sein, weil das ist der richtige Weg, damit ihre Herzen getröstet oder ermahnt werden, das ist das gleiche Wort. Das Problem ist, wie gesagt, die griechischen Worte haben nicht immer die gleiche Bedeutung wie bei uns. Und das Wort Parakletosin heißt trösten, kann aber auch heißen ermahnen, kann auch heißen ermuntern. In 1. Thessalonicher 3,7 wird das Wort wie trösten gebraucht, in 1. Thessalonicher 4,1 sowie ermahnen und in Thessalonicher 4, Vers 18 ermuntern. Das ist das gleiche Wort überall, aber hat so ein bisschen verschiedene Betonungen. Aber die sollten getröstet werden. Das war für Paulus wichtig. Die sollten klar auf dem Weg bleiben, damit ihre Herzen, bei mir heißt es hier ermahnt, in der Elberfelder heißt es getröstet werden. Und dann heißt es, in Liebe zusammengeschlossen. Oder in der Elberfelder heißt es dann, vereint in Liebe. Das war für Paulus auch wichtig, dass das geschieht, dass da eine Liebe ist, die sie zusammenschließt. Das ist das, was der Teufel nicht mag. Er mag gerne auseinanderreißen. Und gerade die Gemeinschaft der Geschwister, die will er auseinanderreißen. Dadurch, dass da irgendwie andere Erkenntnisse hineinkommen, dadurch, dass einfach irgendwie Streit entsteht. Der Teufel möchte die Liebe zerstören. Paulus sagt, ich kämpfe um euch. Ich kämpfe, damit ihr in Liebe zusammengeschlossen seid. Dass ihr euch nicht auseinanderreißen lässt. Der Teufel versucht das aber, dass ihr euch da nicht auseinanderreißen lässt. Es ist interessant, was Jesus dazu sagt. Und zwar in Johannes 13. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern. Und er sagt hier 13, und das ist ziemlich am Ende, die Verse 34 und weiter. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jesus sagt, das ist das neue Gebot, das ich euch gebe, dass ihr einander liebt. Dass diese Liebe sozusagen das Markenzeichen ist, an der die Leute euch erkennen werden. Dass die Liebe euch verbindet. Und ich finde das schon als etwas höchst etwas ganz Großes, dass wir, die wir aus verschiedenen Kulturkreisen kommen, aus verschiedenen Völkergruppen vielleicht kommen, dass wir trotzdem eine Einheit sein können in Jesus Christus. Dass wir diese Liebe haben können. Das ist für mich erstaunlich. Es ist etwas, was nicht wir Menschen so gut hinkriegen. Wir können es hinkriegen, dass vielleicht nicht Krieg untereinander ist, aber dass Liebe untereinander ist. Das ist sehr schwierig hinzukriegen. Das kriegen sehr oft auch Ehepartner nicht mal hin, dass Liebe sie verbindet. Weil der Teufel versucht, das zu entzweien. Aber dass in der Gemeinde diese Vereinigung ist, ist etwas Gottgewirktes. Und Paulus sagt, ich kämpfe darum, dass dieses bei euch bleibt. Jesus selber betet im hohepriesterlichen Gebet in Johannes Kapitel 17, Verse 20 und 21. Ich bitte aber nicht für diese allein. Er hat zuerst für seine Jünger gebetet. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Jesus in diesem Gebet vor seinem Vater, er sagt, ich möchte, dass sie eins sind. Ich bitte, dass sie eins sind. Bitte tu du das. Die werden es nicht schaffen. Die schaffen es nicht alleine. Aber ich bitte darum, dass sie eins sind. Das ist das Gebet, was Jesus für uns gesprochen hat, auf dass wir eins sind. Wenn wir uns die Gemeinde jetzt so weltweit anschauen, dann sehen wir, wie viel Trennungen hineingekommen sind. Und ich finde, es gibt sicherlich bestimmte Erkenntnisse und wir als Calvary Chapel, wir haben unsere Sichtweise. Und doch ist es so wichtig, dass wir als Christen eine klare Einheit wahren. Wo es nur möglich ist, dass wir diese Einheit wahren. Es gibt sicherlich mal Situationen, wo wir sagen müssen, nee, da können wir nicht mitgehen. Das geht nicht, das ist gegen das Wort. Aber wo es nicht gegen das Wort ist, dass wir eine Einheit wahren, soweit es nur möglich ist. Das war der Wunsch Jesu. Dafür betet Jesus. Das ist nicht etwas, was wir uns ausgedacht haben. Das ist nicht etwas, was die Gemeinde sich ausgedacht hat. Es ist etwas, was Gott sich ausgedacht hat. Und es ist auch etwas, worum Paulus kämpft. Damit eure damit ihre Herzen ermannt, in Liebe zusammengeschlossen. Und damit völliger Gewissheit ihr Verständnis bereichert werden. Dass sie eine ganz klare Gewissheit haben. Und das ist etwas, was wir brauchen. Wir brauchen diese klare Gewissheit. Es ist das Erfassen einer Tatsache. etwas, was geschehen ist, etwas, was wirklich da ist. Es ist eine völlige Überzeugung zu haben. Das sollten die Geschwister in Kolossea. Wir sollten diese volle Überzeugung haben. Ich lese es aus einer anderen Übersetzung. Denn ich möchte, dass sie ermahnt werden und in Liebe zusammenhalten und die tiefe und reiche Gewissheit zu erhalten, die mit der Erkenntnis von Christus zusammenhängt. Denn es ist das Geheimnis Gottes. Sie sollten wirklich diese klare Erkenntnis haben. Und dann wird hier gesprochen von einem Geheimnis. Bei Geheimnissen, dann hören wir immer zu, weil wir möchten Geheimnisse erkennen. Das liegt so in der Natur der Menschen. Wenn jemand sagt, ich verrate es dir nicht, dann fangen wir an zu bohren. Wir wollen wissen, was man uns nicht verraten möchte. Was geheim ist, ist immer interessant. Und Paulus spricht hier auch von einem Geheimnis. Er hat das schon auch in Kapitel 1 gesagt. Er sprach da auch schon von dem Geheimnis. Das Geheimnis, das verborgen war, Vers 26, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, nun aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Kapitel 1, Vers 26. Geheimnis. Ja, es ist tatsächlich so, dass wenn wir als Christen auftreten, die Menschen uns nicht verstehen. Es ist für sie wie ein Geheimnis. Wenn wir sprechen, dass wir Frieden mit Gott haben, dann sagen sie, was ist das? Wozu brauche ich das? Der christliche Glaube, diese Erkenntnis Jesu, ist für viele Menschen unverständlich. Es ist so wie ein Geheimnis. Die Menschen verstehen das nicht. Und ehrlich gesagt erwarte ich es auch nicht, dass sie es verstehen. Weil ich habe es auch nicht verstanden. Es gab eine Zeit, wo ich das nicht verstanden habe, dass Jesus für mich wichtig ist. Es gab eine Zeit, wo ich ohne Jesus lebte und vielleicht meinte, auch glücklich zu sein. Es wurde mir offenbart, dass ich Jesus Christus erkannt habe. Das Geheimnis ist hier nicht irgendwie eine Sache, die verborgen ist, aber es ist eine Sache, die die anderen nicht einfach so erkennen. Und es ist interessant, Paulus spricht hier von einem Geheimnis. Es gab damals Christen, die auch so Geheimlehren hatten. Und die versuchten dann zu sagen, du musst eine höhere Erkenntnis kriegen. Du musst besondere Offenbarungen kriegen. Und Paulus sagt hier, das Geheimnis, über das ich hier rede, das Geheimnis ist alleine Jesus Christus. Ich rede hier nicht von einem Geheimnis besonderer Offenbarung, besonderer Lehre. Das Geheimnis, über das ich jetzt hier rede, und vielleicht reden einige Leute auch von Geheimnissen, das Geheimnis, worüber wir reden, ist die Offenbarung Jesu Christi. Ist das Verstehen, dass Jesus Christus eigentlich alles ist. Und mit völliger Gewissheit und im Verständnis bereichert werdet zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus. Christus ist das Geheimnis. Und dann heißt das, und ich werde jetzt noch lesen, weil meine Zeit ist eigentlich schon rum, in welchen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Wenn du Weisheit haben willst, wenn du Erkenntnisse haben willst, dann musst du einfach Jesus kennenlernen. Und wenn du Jesus kennengelernt hast, dann kennst du auch den Vater. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht auch meinen Vater. Wenn wir das Geheimnis Gottes kennenlernen möchten, müssen wir Jesus Christus kennenlernen. In ihm sind verborgen alle Schätze. Und Schätze spricht von einem Reichtum. Schätze spricht von etwas, was begehrenswert ist. Es gab so viele Schatz, es gibt so viele Schatzjäger in unserer Zeit, die versuchen irgendwie irgendwo in den Meeren oder irgendwie auf Inseln Schätze zu finden, die irgendwann versteckt worden sind. Und es sind immer diese Abenteuerfilme, die davon sprechen. Hier spricht Paulus über einen Schatz. Und zwar der Schatz der Erkenntnis, der Schatz der Weisheit, der in Jesus Christus verborgen ist. In Jakobus lesen wir, wem Weisheit mangelt, der bete. Und Gott wird geben. In ihm ist die Weisheit, in ihm ist die Erkenntnis. Und das ist interessant, Weisheit und Erkenntnis scheinen so ziemlich so die gleichen Worte zu sein. Weisheit, Erkenntnis, da ist nicht ein großer Unterschied. Das Interessante ist, dass die Juden über Weisheit gesprochen haben. Die Griechen über Erkenntnis. Und Paulus sagt, egal ob du jetzt aus dem Lager der Juden kommst oder aus dem Lager der Griechen kommst, ob Philosophie dein Thema ist oder Gesetz, Weisheit oder Erkenntnis ist beides in Jesus Christus. Und für Paulus war das so wichtig, dass er sagte, als er zu den Korinthern geschrieben hat, da sprach er auch über diesen Schatz und er sagt in 1. Korinther 1, 24, dass er nicht gekommen ist, ihnen Philosophie zu predigen. Er ist nicht gekommen, irgendwelche Sachen zu verkündigen, sondern er ist gekommen, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, wieder diese zwei Gruppen, Juden und Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Jesus Christus ist Gottes Kraft. Jesus Christus ist Gottes Weisheit. In Jesus sind verborgen alle Schätze der Erkenntnis und der Weisheit. Lasst uns doch Jesus kennenlernen. Lasst uns bestrebt sein, ihn mehr und mehr zu erkennen. Und es ist nicht eine theoretische Sache, die wir in irgendwelchen bestimmten Gruppen bekommen, sondern hier. Wir lesen in Hebräer 1, dass die letzte Offenbarung in Jesus Christus gewesen ist. Er ist die letzte Offenbarung. Er hat zuletzt Gott durch ihn gesprochen. Wir müssen einfach nur sein Wort lesen. Wir müssen nicht irgendwelche philosophische Kurse belegen oder was weiß ich machen. Wir müssen sein Wort lesen. Und dann lernen wir ihn kennen. Und dann lernen wir auch diese Schätze kennen, die in ihm verborgen sind. Schätze der Erkenntnis und der Weisheit. Jesus, danke, dass du unser Schatz bist. Danke, dass wir dich kennenlernen durften. Und Herr, es ist so etwas Wunderbares, was du in uns getan hast. Herr, du hast dich uns offenbart. Als wir weit weg von dir waren, hast du uns gefunden. Danke dafür, Jesus. Und danke, dass wir in dir diesen Reichtum haben. Und dass wir jetzt nicht mehr nach Reichtümern streben müssen, irgendwie in dieser Welt Reichtümer der Lehre, Erkenntnis, Philosophie. Wir haben alles in dir, Jesus. Wir sind so reich beschenkt. Wir sind Himmelsbürger. Wir gehören dir. Wir sind Bürger deines Reiches. Wir gehören in deinen Herrschaftsbereich hinein. Danke dafür, Jesus. Und wir bitten dich, dass du dich uns mehr offenbarst. Dass wir dich mehr kennenlernen. Jesus, wir möchten von dir lernen. Wir möchten von dir das Beten lernen. Wir möchten von dir Nachfolge lernen. Wir möchten von dir lernen, wie man anderen dient. Jesus, du hast das alles uns vorgelebt. Danke dafür und wir bitten dich, dass wir darin wachsen. Danke, Jesus, dass wir dich darum bitten dürfen. Du sagst, wenn es uns an Weisheit mangelt, dass wir beten sollen und du uns das schenken wirst, der du davon Hülle und Fülle hast. Danke dafür, Jesus, und so segne du uns und hilf du uns, dass wir aber auch diesen Dingen folgen, die wir hier gelesen haben, dass wir so ja Paulus folgen, im Gebet, im Kampf für die anderen Menschen. Jesus, bitte lehre uns, so zu kämpfen. Lehre uns, für andere Menschen einzustehen. Und Jesus, ja, wir bitten dich für Menschen, die wir nicht persönlich gesehen haben, so wie Sahid dort im Gefängnis. Und viele andere Geschwister, die verfolgt werden, viele andere Geschwister, die in der Gefahr sind, dass sie verführt werden. Jesus, wir möchten für sie beten. Und wir bitten dich, dass du das uns wirklich stark aufs Herz legst, dass wir ja auch so diese gleichen Eigenschaften annehmen, die du hattest und die du deinem Knecht Paulus geschenkt hast. Jesus, wir möchten Kämpfer im Gebet sein. Bitte lehre uns zu kämpfen. Amen.